Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute Abend in Hiob 23. Da haben wir letztes Mal begonnen, die Antwort von Hiob gegenüber seinem ältesten Freund Eliphas. Und wir kommen heute in seiner Rede zu Vers 11. In diesen ersten Versen drückt Hiob aus, dass er den Wunsch hat, in die Gegenwart Gottes im Himmel gehen zu können. Gewissermaßen in seinen Gerichtssaal im Himmel. Und er drückt aus, dass er die Gewissheit habe, dass er vor Gott Recht bekommen würde gegenüber seinen Freunden, die ihn verleumdet haben. Und zwar hat er sich dabei besonders berufen auf jemand, der bei Gott als Rechtschaffener die Angelegenheit in die Hand nehmen würde, als Advokat. Er nennt ihn in Vers 7 den Rechtschaffenen, der vor Gott sich für ihn einsetzen würde. Und da haben wir wieder einen Hinweis auf den Messias, den verheißenen Erlöser, den Sohn Gottes im Buch Hiob. Wir haben schon verschiedene Stellen gefunden bis dahin. Und wir werden noch mehr finden, wo der Erlöser, der Messias, Jesus Christus, im Alten Testament erwähnt wird. Und jetzt kommen wir eben zu Vers 11. Darf ich bitten, wer liest? Jerry, Verse 11 bis 17.
An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgebogen. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Doch er bleibt sich gleich, und wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist, und dergleichen ist vieles bei ihm. Darum bin ich bestürzt vor seinem Angesicht. Erwäge ich es, so erschrecke ich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige mich in Bestürzung versetzt. Denn nicht wegen der Finsternis bin ich vernichtet, noch weil Dunkelheit mein Angesicht bedeckt hat.
Danke. In Vers 11 drückt also Hiob aus, dass er in den Fußstapfen des Herrn gelebt hat, als gläubiger Mensch. Wir haben ja in früheren Reden gesehen, er wusste ganz genau um die völlige Verdorbenheit des Menschen. In Kapitel 9 hat er das klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Mensch nicht gerecht sein kann vor Gott. Also er ging nicht davon aus, dass er so aufgewachsen war und einfach eben im Gegensatz zu anderen ein gerechter Mensch war. Sondern er selber musste sich als Sünder erkennen, hat eine Umkehr erlebt, aber von da an ist er treu den Weg gegangen als Gläubiger. Und das drückt er hier so aus: An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Hiob lebt im Land Uz, heutiges Südjordanien. Und in dieser Gegend kennt man Spuren im Sand. Und daran können wir denken, wenn er sagt, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Also in den Fußstapfen, die vorgegeben sind von dem Herrn, in denen ist er vorangegangen. Und das erinnert uns vielleicht an eine Stelle im Neuen Testament, wo über die Fußstapfen von Jesus Christus gesprochen wird. Wo ist das? Ja, 1. Petrusbrief, Schlange auf, wie gesagt, 2,21. Liest du vor, Jerry? Und zwar 21 bis 25.
2,21.
Also, 1. Petrus, 2,21, denn hierzu.
Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.
Danke. Also, hier wird über Christus gesprochen, Vers 21. Christus hat ein Beispiel, oder man kann auch übersetzen, ein Vorbild hinterlassen. Und Christus ist der Griechisch, heißt der Gesalbte und bezeichnet eben den verheißenen Erlöser. Wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, dann gibt das
Messias.
Messias. Also, es geht hier um die Fußstapfen des Messias. Es lohnt sich, wenn man die deutsche Bibel liest, immer wieder mal, wenn Christus steht, die Rückübersetzung zu machen, Messias, denn dann versteht man wirklich, das ist ein Titel. Viele Menschen, die die Bibel sehr schlecht kennen, die denken, Jesus Christus, das ist ein Vorname und ein Familienname. Und natürlich ist es uns klar, das ist kein Familienname, aber trotzdem, so vom sprachlichen Empfinden, nimmt man das irgendwie so wahr, Jesus Christus. Aber wenn man sagt, Jesus der Messias, dann ist sofort wieder klar. Und so haben wir also hier den Messias, sein Vorbild und seine Fußstapfen. Und es wird hier gesagt, dass er ein Beispiel gegeben hat, damit wir, die Gläubigen, in seinen Fußstapfen nachfolgen. Also genau so wie Hiob, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt. Und im Weiteren wird über die Leiden des Herrn Jesus gesprochen. Aber ganz wichtig, es sind hier zwei Arten von Leiden beschrieben. Einerseits, was der Herr Jesus von den Menschen erlitten hat. All diese Bosheit, Verleumdung, Schmähung und bis dann zu Gewalt. Aber weiter spricht Petrus in diesem Abschnitt, dass der Herr Jesus unsere Sünden an seinem Leib getragen hat und dass er gelitten hat als der Sündenträger. Und das hat er unter der Hand Gottes. So wie Jesaja 53, 10 sagt, von Gott, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Gott musste unsere Sünden an ihm richten. Das, was wir verdient hätten in Ewigkeit im Feuersee, das musste er am Kreuz auf sich nehmen. Und darum, jeder, der an ihn glaubt und seine Schuld ihm bekennt, dem wird das Werk zugerechnet und Gott wird ihn nie richten. Und hier haben wir also beide Leiden. Und wenn es heißt, ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt, wir können das auch erleben, wie der Herr Jesus Ungerechtigkeit, Verleumdung, Bosheit von Menschen erlitten hat. Und wir können das nachahmen, wie er eben nicht zurückgedroht hat, wenn sie ihm gedroht haben, sondern wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Das ist das Beispiel, das wir nachahmen wollen, das uns immer vor Augen steht. Aber was er gelitten hat als Sündenträger, da können wir nicht in seinen Fußstapfen nachfolgen. Da war er der Einzige, der das tun konnte. Ja, und wenn hier Petrus spricht über die Fußstapfen des Messias, ist es effektiv so, dass er da bereits Bezug nimmt auf eine weitere Stelle im Alten Testament, wo ausdrücklich über die Fußstapfen des Messias gesprochen wird. Wo ist das? Ein bisschen versteckt. Dann kommt nicht sofort eine Antwort.
Sprüchen.
Nein, Psalm 89, ja, Psalm 89. Und zwar lesen wir da Vers 51.
Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Innern trage den Hohn viel all der vielen Völker, womit deine Feinde verhöhnt haben, Herr, womit sie verhöhnt haben die Fußstapfen deines Gesalbten.
Ja, hier haben wir die Fußstapfen deines Gesalbten. Und im hebräischen Text steht an dieser Stelle Maschiach, Messias. Da steht wirklich die Fußstapfen deines Messias. Und David spricht also in Vers 51 über den Hohn gegenüber dem auserwählten Volk Israel. Und dieser Hohn hat eben auch den Messias, der aus Israel hervorgekommen ist, aufs Schlimmste getroffen. Und darum Vers 52, womit deine Feinde verhöhnt haben, Herr, womit sie verhöhnt haben die Fußstapfen deines Messias. Wenn wir denken, wie der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, von Anfang an mit dem Entschluss, einmal am Kreuz für unsere Sünden zu leiden und zu sterben. Und dann sehen wir in Lukas 9 zum Beispiel, wie der Moment eintrat, wo es heißt, dass er sein Angesicht festmachte, nach Jerusalem hinaufzugehen. Und von Lukas 9 an, 10, 11, 12, 13, wird der Weg des Herrn Jesus beschrieben, der ihn letztlich nach Jerusalem führen sollte, und zwar nach Golgatha, zu diesem Kreuz vor den Toren Jerusalems. Und als er dort bereits am Kreuz angenagelt war, haben die Feinde gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, so in Matthäus 27, steige herab vom Kreuz. Sie haben diese Fußstapfen des Herrn, diese ganze lange Reise, die ihn letztlich ans Kreuz führte, haben sie verhöhnt, verspottet. Und das sind diese Fußstapfen, die uns in 1. Petrus 2 vorgestellt werden. Das sind die Fußstapfen, in denen wir dem Herrn nachfolgen sollen. Es war ein Weg, es führte ihn nach Jerusalem, zu viel Leiden, aber danach ging er in die himmlische Herrlichkeit. Zuerst das Leiden, aber die Herrlichkeit, die steht bevor. Und so sehen wir, hat dieses Wort eine ganz tiefe Bedeutung. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt. Er ist den Weg des Herrn gegangen, dieser Hiob. Und er sagt weiter, ich bin nicht abgebogen. Und nun, woran erinnert uns dieser Ausspruch, ich bin nicht abgebogen, wenn wir denken an die Ermahnungen Gottes an Josua, als er gerade vor seiner großen Lebensaufgabe stand, das Volk Israel ins Land, ins verheißene Land zu bringen. Was sagt Gott dort in Bezug auf den Weg? Ja, schlagen wir auf, Josua 1, dort wird das so schön zum Ausdruck gebracht, wie Sven sagt, nämlich in Vers 7, Jerry,
Josua 1, Vers 7. Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst.
Jawohl. Und dann wird noch dazu gesagt, und zwar ganz wichtig, um eben zu vermeiden, dass man vom Weg des Herrn wegkommt, links oder rechts, da braucht es das Hilfsmittel von Vers 8. Ja?
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.
Danke. Also, damit man nicht nach rechts oder nach links abweicht, da ist es nötig, dass man am Wort Gottes festhält und das Wort Gottes studiert. Gott sagt, Tag und Nacht darüber nachsinnen. Also auch in Momenten, wo man nachts aufwacht, nicht gleich wieder einschlafen kann, dann plötzlich über wunderbare Worte, die man gelesen hat, darüber nachdenkt. Ja, und zwar nicht so wie in der Gemeinschaft in Qumran am Toten Meer, da wo man diese Schriftrollen gefunden hat ab 1947. Dort gab es nämlich in der Gemeinschaftsregel, die hat man auch unter diesen Schriftrollen gefunden, die Anweisung, man müsse einen Drittel der Nacht verwenden, um eben in der Bibel zu lesen. Das war ein Gesetz. Aber es ist eigentlich etwas, was der treue Gläubige automatisch tut, weil er das Wort Gottes liebt. So wie das im Psalm 1 steht, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen und so weiter. Und dann heißt es, der seine Lust hat an Gesetz des Herrn und darüber sinnt Tag und Nacht. Nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern weil er eben gerne über die Bibel nachdenkt. Und es ist ganz wichtig, Bibel lesen und darüber nachdenken. Das braucht beides. Und erst beim Nachdenken entstehen so richtig die Links, die Verbindungen. Und dass man die Zusammenhänge mehr und mehr versteht. Ja, und Hiob kann also sagen, ich bin nicht abgewichen von seinem Weg. Und weiter sagt er in Vers 12, vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt mehr als meinen eigenen Vorsatz. Also hier sagt er, dass er eben an diesem Wort Gottes festgehalten hat. Und vom Gebot nicht abgewichen ist. Er sagt beides. Vom Gebot nicht abgewichen und er sagt, die Worte seines Mundes verwahrt. Das erinnert uns an eine Stelle in Johannes 14, wo der Herr Jesus auch spricht über die Gebote, die er den Gläubigen gibt und auch über sein Wort. Und da gibt es eine feine, aber wichtige Nuance. Schlagen wir auf, Johannes 14. Jerry, da kannst du mal lesen, Vers 15.
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.
Danke. Also, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, dann ist das schön. Aber nach dieser Stelle, wie kann man erkennen, ob jemand wirklich Gott liebt?
Wenn er etwas tut.
Wenn er etwas tut, aber was tut?
Ja, den Geboten nachgehen.
Also das, was im Neuen Testament, zum Beispiel für die Gemeinde, ausdrücklich als Befehl geboten ist, das tun. Ja? Das sind Gebote. Nun, es gibt heute viele, die sagen, ja, es kommt nicht so drauf an, dass man das so genau nimmt und so weiter. Ja. Der Herr sagt hier, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Also die ganz konkreten Befehle im Neuen Testament umsetzen. Und das ist der Ausdruck von echter Liebe zu Jesus Christus. Aber, lies mal ein paar Verse weiter. Vers 23, Jerry.
Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Danke. Also da sagt er, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und was ist der Unterschied zwischen seine Gebote halten und sein Wort halten? Also, die Gebote, ich wiederhole, die Gebote sind die ausdrücklichen Befehle und das Wort, das ist der ganze Zusammenhang der Bibel. Man kann das mit einem Beispiel veranschaulichen. Die Mutter muss nach dem Mittagessen weg und sie sagt ihrer Tochter, um 3 Uhr hänge doch bitte die Wäsche ab. Da geht sie. Und um 3 Uhr hängt die Tochter die Wäsche ab. Nicht um 4 Uhr, Auch nicht schon um 2 Uhr, sondern eben um 3 Uhr. Also das genaue Gebot erfüllt sie. Aber in einer ganz anderen Situation. Die Mutter geht nach dem Mittagessen weg und sagt nichts. Aber auch wieder, wie damals, die Wäsche hängt. Um 2 Uhr beginnt es zu regnen. Und die Tochter nimmt die Wäsche ab. Warum? Sie hat ja gar kein Gebot. Ja, aber sie weiß doch ganz genau, wie die Mutter denkt. Dass, wenn es regnet, dann muss die Wäsche weg. Und das ist das Wort halten. Und da, wo ein konkreter Befehl ist, das ist das Gebot halten. Und beides drückt aus die Liebe zum Herrn. Und Hiob sagt das also in Bezug auf sein Leben. Er wurde ja von seinen Freunden in Frage gestellt. Er sei ein Heuchler, er habe nur so getan wie und so weiter. Und er sagt, aus reinem Herzen heraus, vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Also nicht vom Weg abbiegen, wie vorher gesagt, bedeutet auch nicht von seinen Geboten abbiegen. Und dann sagt er, ich habe die Worte seines Mundes verwahrt. Und das Wort verwahren ist ein ganz schönes Wort. Zaphan. Das kennen wir von einem Propheten. Zephania, genau. Zephania, ja, heißt der Ewige. Und Zaphan heißt verwahren. Also Zephania bedeutet ein Mensch, der von Gott in Sicherheit gestellt und an einem sicheren Ort verwahrt wird. Und der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich in meinem Herzen verwahrt. Und das ist auch Zaphan. Das Herz ist quasi wie das Haus. Ja? Das ist übrigens Psalm 119, das ist ein alphabetischer Psalm. Die ersten 8 Verse beginnen immer mit dem ersten Buchstaben des Alphabets, die zweiten 8 Verse mit dem zweiten und so weiter, bis zum Schluss, zum letzten Buchstaben, T, Taf. Und dieser Vers, Psalm 119, Vers 11, ist genau in dem Abschnitt, der immer beginnt mit dem zweiten Buchstaben, Bet, 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 Bet. Und was heißt Bet? Haus. Das ursprüngliche Zeichen im Althebräischen war ein Haus. Und in diesem Abschnitt sagt der Psalmist, ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt. Das Herz gewissermaßen als das Haus. Ganz im Sinn von Kolosser 4. Das Wort des Christus wohne reichlich in euren Herzen. Ja, und wir fahren weiter. Er sagt noch mehr. Er sagt, ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Was bedeutet das? Mehr als meinen eigenen Vorsatz. Der Vorsatz ist das, was wir uns so ausdenken im Leben und uns vornehmen. Und das machen ja alle Menschen. Alle haben so gewisse Wünsche und Vorstellungen, gerade als junger Mensch, wo viele Fragen des weiteren Lebens noch nicht geklärt sind, wie vielleicht heiraten oder Berufswahl, Ausbildungswahl zuerst und dann Berufswahl. Ja, da fasst der Mensch gewisse Vorsätze. Und Hiob sagt, ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. Das heißt, ich war bereit, wenn ich gesehen habe, dass Gottes Plan nach seinem Wort ein anderer ist, auf meinen eigenen Vorsatz zu verzichten. Das ist im Prinzip das, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 sagt, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Und da kommt auch schon die Stelle. 9, Vers 15. 2. Korinther 5, 15.
Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Ja. Galater 2,20, sag es gerade auswendig. Jawohl. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ergänzt sich genau. Galater 2,20, 2. Korinther 5,15. Und ich sage mir, dieser Abend dauert 1 Stunde 15 Minuten. Aber wenn alles an diesem Abend jetzt nichts bringt, dann wenigstens dieser Gedanke. 2. Korinther 5,15, das ist nämlich ein Entschluss, sich zu sagen, als Gläubiger, das möchte ich umsetzen. Nicht mehr für mich selber leben, sondern für den, der gestorben und auferweckt ist. Jesus Christus hat alles für mich gegeben. Dann ist es eigentlich ganz logisch, dass ich bereit bin, alles für ihn zu geben. Und das ist eine Entscheidung. Und wenn man diese Entscheidung wirklich fasst im Herzen, das revolutioniert das ganze Leben. Aber es wird ein gotterfülltes und gottgesegnetes Leben. Und das sagt Hiob hier. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt, eben im Herzen, wie ein Haus. Mehr als meinen eigenen Vorsatz. Ich habe mein Leben und meine Wünsche unter den Plan Gottes, unter sein Wort gestellt. Vers 13. Doch er bleibt sich gleich. Und wer kann seinen Sinn ändern? Das erinnert an eine bekannte Stelle in Hebräer 13. Nämlich 8. Ja. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Übrigens, das ist eigentlich die Umschreibung des Gottesnamens. Des Eigennamens Gottes in der Bibel. Im Alten Testament, im hebräischen Text, kommt er fast 7000 Mal vor. Yahweh. Und das bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und gerade das drückt hier Hiob aus, doch er bleibt sich gleich und wer kann seinen Sinn ändern? Gott ändert sich nicht. Das ist eine ganz wunderbare Aussage und daraus folgt, dass man sich an Gottes Wort halten kann. Das, was Gott zusagt, das hält er gewiss, eben weil er sich nicht plötzlich ändert. Die Auffassung im Islam von Allah ist hier grundsätzlich anders. Muslime glauben, Allah kann seine Absichten plötzlich völlig ändern. Und sogar im jüngsten Gericht könne Allah bei einem Muslim, der das ganze Leben als hingegebener Muslim gelebt hat, sagen, Jehenna. Jehenna ist das arabische Wort für Hölle. Und es hat gar nichts genützt, all diese Aufopferung, denn Allah kann entscheiden, so oder so. Und ist keine Rechenschaft schuldig. Natürlich würden manche sagen, aber Gott ist doch auch souverän in der Bibel. Und in Römer 9 steht, dass er aus Ton ein solches Gefäß machen kann und ein solches. Ja, Gott ist souverän. Aber Römer 9 macht klar, aber nicht mutwillig. Er verhärtet solche Menschen, die sich zuvor verhärten gegen ihn. Und solche, die seine Gnade annehmen wollen, wenn Gott sie zieht, denen gibt er die Gnade. Also nicht einfach mutwillig so oder so. Weil Gott in seinem Wesen, das Licht und Liebe ist, vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Liebe, diesem Wesen wird er nie untreu. Und darum handelt Gott nie mutwillig, auch wenn er souverän ist und über allem steht. Und er kann das tun, was er beschließt. Und das wird dann auch hier ausgedrückt im nächsten Satz. Was seine Seele begehrt, das tut er. Gott beschließt und er führt seinen Ratschluss aus. Dazu man kann jetzt ganz viele Stellen dazu anführen, aber eine ganz besonders klare, ich habe jetzt gedacht, dort auch, geht es auch um den Ratschluss, Epheser, sagst du, Leandro, aber ich habe jetzt gedacht, Jesaja 46. Du kannst Verse 8 bis 10 lesen. Es geht dann um Vers 10.
Erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Erinnert euch an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun.
So spricht Gott. Was er als Ratschluss vornimmt, das zieht er durch. Und darum sagt Hiob, was seine Seele begehrt, das tut er. Und daraus leitet er eine wunderbare Tatsache für sich persönlich ab. Als Gläubiger, als Erlöster. Vers 14.
Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Und dergleichen Danke. Ist vieles bei ihm.
Danke. Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Das, was Gott mit mir geplant hat, das wird er zum Ziel führen. Und wenn wir das im Licht des Neuen Testaments anschauen, dann schlagen wir zum Beispiel Römer 8 auf. Und zwar liest du Vers 28 und 29.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denn die nach Vorsatz berufen sind. Denen, welche er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Noch Vers 30.
Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.
Danke. Also diese Zuversicht, wir wissen aber, das ist absolute christliche Gewissheit, dass die, die Gott lieben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Weil Gott souverän ist, kann er sogar das Böse, das uns begegnet in unserem Leben, so wenden, dass es zum Guten wird. Und das sehen wir auch sehr eindrücklich in der Josefsgeschichte. Josef hat sehr viel Schweres erlebt, ganz massive Ablehnung in seiner Jugend. Seine 10 Brüder waren so verkracht mit ihm und haben eine solch tiefe Ablehnung gegen ihn gehabt, dass sie ihn schließlich nach Ägypten verkauft haben. Man muss sich mal vorstellen. Also heute würde man sagen, so einer, der muss dann gleich in Ägypten in die Klinik. Ja? Der ging nicht in die Klinik. Er hat Sklavenarbeit getan. Aber der Herr war mit ihm. Und die ganze Josefsgeschichte ist so eine gewaltige Geschichte, die zeigt, wie Gott souverän ist. Das heißt, dass Gott über allem steht und dass er die Fäden in seiner Hand hat, trotzdem, dass der Mensch auch einen freien Willen hat. Und ganz am Ende dieser wunderbaren Geschichte, die so herrlich endet, da sagt Josef seinen Brüdern, ihr gedachtet es, böse zu tun. Aber er erklärt dann, und dass der Herr daraus eben Gutes gemacht hat. Und man kann sagen, Israel in der Entstehungsfamilie der Patriarchen gerettet hat. So kann er alles zum Guten wenden. Und Hiob sagt, denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Und dergleichen ist vieles bei ihm. Und wenn wir eben das im Licht von Römer 8 anschauen, dort haben wir jetzt gerade das, was die Reformatoren nannten, die goldene Kette gelesen. Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, verherrlicht. 5 Ketten. Und Es zeigt, Gott bringt alles zu einer vollkommenen Vollendung für die Erlösten. Und Hiob sagt, und dergleichen ist vieles bei ihm. Also darüber kann ich sprechen, wie Gott eben tut, was er will, dass er sich nie verändert und dass er vollenden wird, was bestimmt ist. Es gäbe noch viel, viel anderes zu sagen. Und dergleichen ist vieles bei ihm. Aber dann sehen wir Hiob, der so schwer litt. Man muss sich im Klaren sein, er hatte die ganze Zeit ganz furchtbare körperliche Schmerzen. Und trotzdem hat er diese Diskussion geführt. Und ein Mensch, der leidet, der Schmerzen hat, der kann ja eigentlich nicht mehr viel ertragen. Ja, alles, was irgendwie von außen herankommt an Widerspruch, das empfindet man viel, viel mehr und viel, viel schlimmer. Und er sagt in all diesem Leiden drin, darum bin ich bestürzt vor seinem Angesicht. Erwäge ich es, so erschrecke ich vor ihm. Wenn er daran denkt, Gott steht über allem, er bestimmt alles. Und jetzt, ich bin so krank und so abgelehnt, ich habe alles verloren. Und sogar meine Freunde sind nicht mehr meine Freunde. Ja, und darüber steht Gott. Und darum macht ihm die Größe, die Macht und Allmacht Gottes, macht ihm Angst. Er sagt, ich bin bestürzt. Wenn ich das erwäge, also wenn ich darüber nachdenke, Gott ist allmächtig. Und wie oft benutzt er das Wort der Allmächtige? Allein hier, in Vers 16. Und dann in Kapitel 24, 1. Ja, und immer wieder kommt dieses Wort der Allmächtige. Er sagt, das macht mir Angst. Das macht mich verzagt. Ich bin bestürzt. Und dann sagt er noch etwas in Vers 17. Lies es nochmal, Jerry.
Denn nicht wegen der Finsternis bin ich vernichtet, noch weil Dunkelheit mein Angesicht bedeckt hat.
Dieser Vers bedeutet nicht das Schreckliche, was ich erlebt habe, dass ich Pest gekriegt habe, alle meine 10 Kinder verloren und all mein Besitz wurde zerstört bzw. geraubt. Meine Frau hat sich sogar gegen mich gestellt. Nicht deswegen bin ich vernichtet. Nicht, weil Dunkelheit eben über mich, über meinen Kopf, mein Angesicht gekommen ist, sondern weil er daran denkt, Gott steht über allem und trotzdem muss ich so schrecklich leiden. Das war das Schlimmste. Wie ist das möglich? Er hatte keine Antwort. Für uns ist es so einfach als Leser des Buches Hiob, weil wir in Kapitel 1 und 2 eingeführt wurden und wir wissen ganz genau, was im Himmel besprochen wurde über Hiob. Aber davon wusste er nichts. Er war einfach im Elend. Und darum geht seine Rede weiter in Kapitel 24. Liest du Verse 1 bis 4a.
Warum sind nicht Zeiten aufgespart vom Allmächtigen? Und warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Sie verrücken die Grenzen, sie rauben die Herde und weiden sie. Sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe zum Pfand. Sie stoßen den Armen aus dem Weg.
Ja. Er stellt wieder eine Frage. Wir haben bisher immer wieder gesehen, an ganz vielen Stellen, wie Hiob immer wieder Fragen stellt. Und das ist eine wichtige Belehrung. Wir dürfen in Situationen, wo wir nicht mehr ein- und auswissen, wir dürfen Fragen stellen. Es gibt nämlich so die Tendenz unter gewissen Gläubigen, dass sie denken, oh, man sollte nicht so Fragen stellen. Aber die Bibel sagt, doch, wir dürfen Fragen stellen. Es ist nur ganz wichtig, wie wir die Frage stellen. Nämlich in Ehrfurcht vor Gott oder einfach in einer frechen, Gott herausfordernden Weise. Das geht gar nicht. Aber Fragen stellen, ganz wichtig. Und wir haben ein Buch in der Bibel, das eine Zwiesprache zwischen Gott und den Propheten, beziehungsweise zwischen dem Propheten und Gott darstellt. Und der Prophet stellt ständig Fragen, die ihn beunruhigten. Und am Schluss des Buches kommt er innerlich völlig zur Ruhe. Welches Buch ist das? Habakuk. Das Buch Habakuk, 3 Kapitel. Eine Perle. Und zwar, Habakuk, was bedeutet das auf Deutsch? Das ist ein wunderbarer Name. Also, wer keinen Namen weiß für das nächste Kind, das unterwegs ist.
Umarmer.
Wie?
Umarmer.
Umarmer. Luther hat dann sehr schön übersetzt, Herzer. Also, auf Hebräisch spricht man übrigens aus Habakuk. Also man kann Habakuk, unsere deutsche Aussprache, nehmen oder Habakuk, Hebräisch, mit Endbetonung. Das heißt, der Umarmer, der sich an den Herrn klammert mit seinen Fragen. Und so sollen wir wie Habakuk und jetzt hier wie Hiob fragen. Warum sind nicht Zeiten aufgespart vom Allmächtigen? Und gemeint ist mit diesen Zeiten eben Zeiten, wo Gott als Richter eingreift. In der 2. Verszeile sagt er, und warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Seine Tage, das sind Gottes Gerichtstage. Ja, und im Judentum hat man gesprochen, wenn der Messias kommt, dann werden seine Tage anbrechen. Und sie wussten, wenn der Messias kommt, und zwar das 2. Mal, nämlich als Richter der Welt und König der Welt, dann wird er alle Ungerechtigkeit dieser Welt abrechnen. Und darum haben die Rabbiner gesprochen von den Tagen des Messias. Und nun, das sind diese Tage, seine Tage, wenn er kommt, wenn Gott eingreift, um Gericht zu wirken. Und da sagt also Hiob, warum sehen die, die ihn kennen? Das sind die Gläubigen. Die werden hier genannt, die, die ihn kennen. Als Tipp, als Hinweis, Anregung, ich streiche in meiner Bibel alle Namen der Erlösten mit einer speziellen Farbe, jetzt in meinem Fall blau, an. Aber nicht nur der Name Kinder Gottes oder Gerechter, also von Gott gerecht gesprochener und so weiter, sondern auch Namen, die eine verbale Kette ausmachen. Ja, vielleicht haben wir in der Schule mal gelernt, in Grammatik, was verbale Ketten sind. Und hier haben wir eine solche Kette, die, die ihn kennen. Das ist ein Name. Die Erlösten, die sind die, die Gott kennen. Und jetzt sagt er, warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Sie leben in einer Welt voll Ungerechtigkeit und Gott greift nicht ein. Das ist ja das Schwierige. Und das ist übrigens im Buch Habakuk genau das Thema. Warum, sagt er als erste Frage, greift Gott nicht ein? Warum greift er nicht durch? Und Gott erklärt ihm dann, es ist eine Frage der Zeit. Er wird schon eingreifen. Und lesen wir dazu, was der Herr Jesus in Lukas 17 sagt. Lukas 17, Vers 22.
Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, sieh hier oder sieh dort, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn ebenso wie der Blitz blitzend leuchtet, von dem einen Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.
Jawohl. Also, hier spricht der Herr Jesus zu den Jüngern und sagt, es kommt eine Zeit, da werdet ihr euch wünschen, einen Tag des Sohnes des Menschen zu sehen. Nun, der Sohn des Menschen, das ist im Judentum ein fester Titel für den Messias. Einen der Tage des Sohnes des Menschen, das ist einer der Tage, der Gerichtstage des Messias. Und er sagt ihnen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Also der Herr sagt seinen Jüngern voraus, ihr werdet durch Zeiten gehen, wo man richtig sich sagen wird, wenn nur Gott jetzt endlich für Ordnung sorgen würde in dieser Welt. Und es passiert nichts. Und morgen auch nicht. Und wir sehen so viel Gerechtigkeit und denken, wenn Gott jetzt da eingreifen würde und die Sache, wie sie wirklich ist, auch in der Weltpolitik, ans Licht bringen würde, er greift nicht ein. Und es ist, kommt nicht ans Licht. Ich werde begehren, einen dieser Tage zu sehen. Aber, der Jesus macht klar, es kommt aber. Der Moment kommt dann. Und das ist dann Vers 24. Denn ebenso wie der Blitz leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Am Tag des Messias. Oder in vielen anderen Stellen im Neuen Testament, der Tag Christi. Das ist nicht die Entrückung, der Tag Christi. Der Tag Christi ist sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und das muss man deutlich unterscheiden von der Entrückung. Und dann wird Gott eben für Recht sorgen. Aber hier stellt Hiob die Frage, warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Und jetzt beschreibt er ab Vers 2 bis 4a die Gesetzlosen, wie die so handeln in dieser Welt. Sie verrücken die Grenzen, also nehmen Immobilien einfach so an sich, ohne zu bezahlen, verändern die Bodengrenzen, sie rauben die Herde und weiden sie. Und da müssen wir daran denken, genau das hat Hiob erlebt. Da gab es einen militärischen Einfall der Sabäer und der Chaldäer und da wurde ein Riesenbesitz an Vieh geraubt. Sie rauben die Herde und weiden sie. Sie treiben den Esel der Weisen weg. Den einen Esel, er hatte eine Riesenzahl von Eseln. Und er sagt, und die Gesetzlosen gehen noch viel weiter, sogar der Weisen, einziger Esel, nehmen sie weg, nehmen das Rind der Witwe zum Pfand. Eine Frau, die ihren Mann verloren hat und in einer ganz schwierigen rechtlichen Situation war, und der wird noch das, was sie hat, weggenommen als Pfand. Sie stoßen die Armen aus dem Weg. Und dann, ab Vers 4b, beschreibt Hiob bis und mit Vers 8 die Armen seiner Zeit. Also wirklich die Menschen, die im Elend leben. Und in der heutigen Zeit, ich rede jetzt nicht von Januar 2021, aber in der heutigen Zeit wurde, muss ich schon sagen, viel gereist. Und alle Leute können fast reisen, weil Reisen so billig geworden ist. Und sie kommen in alle möglichen Länder. Und manchmal hofft man sich, wenn man da in Länder kommt wie Indien oder Thailand oder Kambodscha oder was auch immer, und man sieht die Ärmsten der Armen, dass das dazu führen könnte, dass man plötzlich dankbar und zufrieden wird mit dem, was man hat in unserem Land. Aber man sieht Leute, die gereist sind und die sind immer noch undankbar und unzufrieden in einem Land wie unserem Land, wo man so viel Grund hätte zu danken, anstatt einfach nur zu murren gegen die Regierung und gegen die Situation. Aber wirklich elend. Und wenn ich mich erinnere, ich war ein Bahnhof irgendwo in Indien und dann sehe ich einen Mann ohne Beine, wie der da seinen Weg geht. Und zwar hat er so Kissen unter die Stümmel, die er noch hatte von den Beinen, gebunden. Und auf diesen Kissenstummel ist er da gegangen. Man sieht so unglaubliches Elend. Und dann Hiob beschreibt hier die Elenden des Landes. Die Elende des Landes verkriechen sich allesamt. Siehe, wie Wildesel in der Wüste gehen sie aus an ihr Werk, eifrig nach Beute suchend. Die Steppe liefert ihnen Brot für die Kinder. Interessant, das Wort für Steppe hier ist im Hebräischen Arava. Und die Arava, das ist eine ganz bestimmte Steppe. Das ist nämlich die Tiefebene des Toten Meeres. Schon des Jordans, des Toten Meeres, aber geht dann südlich weiter in der Negev-Wüste. Und wo war das Land Uz? Ja, südlich vom Toten Meer, oben auf dem Plateau. Wenn man also vom Plateau runterschaut, kann man hinabblicken in die Arava, in diese Salzsteppe. Und das ist das Land für Wildesel. Die fühlen sich wohl. Und da beschreibt er die Ärmsten, die gehen da in die Arava und suchen sich da ein bisschen Pflanzen, die sie essen könnten. Und da alles karg und armselig. Nach Beute suchend. Die Steppe liefert ihnen Brot für die Kinder. Auf dem Feld schneiden sie sein Futterkorn ab. Gemeint ist das Futterkorn von einem Gesetzlosen. Also sie arbeiten ein bisschen für den Gesetzlosen und schneiden sein Futterkorn ab. Und dann heißt es, und lesen den Weinberg des Gottlosen nach. Also wenn der Gottlose sein Weinberg geleert hat, dann kommen sie noch und schauen, wo es noch ein paar Trauben gibt. Nackt übernachten sie, ohne Gewand, und haben keine Bedeckung in der Kälte. Also dass man nachts schlafen kann und beim Schlafen warm hat, das ist wirklich eines der Basisbedürfnisse des Menschen. Das haben sie nicht. Kalt beim Schlafen. Und weiter sagt er, vom Regenguss des Gebirges, eben da haben wir die Arava und dann dieses Gebirge des heutigen Jordanien, vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt. Ich war im Herbst, beginnt in Jordanien die Regenzeit und sie geht dann bis ins Frühjahr. Und die Regengüsse können ganz massiv sein. Und das beschreibt er hier. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt und obdachlos umklammern sie den Felsen. Elend. Aber das, was sie tun in ihrem Elend, sie umklammern den Felsen. Das enthält ein wunderbarer Hinweis. Denn in 1. Korinther 10 wird der Herr Jesus genannt. Dort wird die Symbolik des Alten Testaments erläutert und dann heißt es in 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Es geht dort um den Felsen in der Wüstenwanderung, der Wasser geliefert hat für Israel, 2. Mose 17. Und Paulus macht klar, der Fels ist ein Hinweis auf Christus. Der Fels aber ist oder bedeutet der Christus. Und hier liest man, obdachlos umklammern sie den Felsen. Und das Wort umklammern ist ein Wort, das wir alle kennen auf Hebräisch. Chavak. Eben davon kommt Habakkuk. Habakkuk. Umklammern. So wie ein Habakkuk den Herrn umfasste in all seinen Nöten. Ja. Und wohl solchen Menschen, wenn sie eben nicht einfach einen nackten Felsen umklammern, sondern bei dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, Zuflucht suchen, in ihrem Elend. Aber dann, ab Vers 9, wird wieder der Gesetzlose beschrieben. Das hängt also an 4a, jetzt wieder an. Liest du, Jerry, bis Vers 12.
Sie reißen die Weise von der Brust. Und was der Elende anhat, nehmen sie zum Pfand.
Ja, da warten wir bis dahin. Also jetzt Vers 9, das ist wieder der Gesetzlose. Und die Gesetzlosen reißen die Weise von der Brust. Also ein Kind, das den Vater verloren hat, hat noch die Mutter, die das Kind stellt. Und sie reißen das Kind, die Weise von der Brust. Herzlos und böse, verwegen. Und weiter, und was der Elende anhat, nehmen sie zum Pfand. Also das, was absolut zu den Grundbedürfnissen des Lebens gehören. Bedeckung und Kleidung zu haben, sagt 1. Timotheus 6. Wenn wir Bedeckung und Kleidung haben, dann sollen wir uns genügen lassen. Aber das sind wirklich die Grundbedürfnisse. Bedeckung, ein Dach über den Kopf, eben, dass man nicht obdachlos ist und Kleider hat. Aber die reißen sogar dem Elenden das weg, was er anhat. Und jetzt wird ab Vers 10 wieder bis Vers 12 dann der Elende beschrieben. Liest du, Jerry?
Nackt gehen sie umher, ohne Gewand, und hungernd tragen sie die Garbe. Zwischen ihren Mauern pressen sie Öl, treten die Kälter und sind durstig. Von der Stadt her ächzen Männer und die Seele der Durchbohrten schreit. Und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an.
Ja, also eben wenn sogar die Kleidung weggerissen wird, dann heißt es, nackt gehen sie umher ohne Gewand. Hungernd tragen sie die Garbe. Wir haben ja schon gesehen im Vers 6, auf dem Feld schneiden sie sein Futterkorn ab. Also die arbeiten für den Gesetzlosen und schneiden das Futterkorn. Mit Futterkorn ist gemeint ein Gemisch. Also dass man in einem Feld sät dieses Korn und dieses etwas minderwertige Korn und das etwas hochwertige und noch ein anderes. Das ist dann wird dann geerntet als Futterkorn, diese Mischung. Das ist für das Vieh. Und die Elenden werden eingesetzt als Arbeiter und müssen diese Gaben nach Hause tragen, aber selber von dieser minderwertigen Nahrung dürfen sie nicht essen. Hungernd tragen sie die Gabe. Und dann zwischen ihren Mauern, also zwischen den Mauern der Gesetzlosen, pressen sie Öl. Also sie machen diese schwere Arbeit, Ölpressen. Das ist eine ganz enorme Arbeit, wo es viel körperliche Kraft braucht, um nämlich die schweren Steine der Ölpresse, um die da zu verändern. Sie pressen Öl, treten die Kälter, also treten die Trauben, damit der Saft herauskommt, und dann heißt es, und sind durstig. Ja, damit der Gesetzlose dann Wein hat, aber sie selber kriegen gar nichts zu trinken. Vom Traubensaft dürfen sie nichts nehmen. Und dann noch schlimmer, von der Stadt her ächzen Männer und die Seele der Durchbohrten schreit. Die Gesetzlosen, wenn sie nicht zufrieden sind mit diesen minderwertig betrachteten Menschen, die in ihrem Elend wenigstens durch diese Arbeit noch ein bisschen Nahrung sich erhoffen, die werden dann, je nachdem, zu Tode geschlagen, getötet, wenn sie dem Gesetzlosen nicht passen. Und jetzt sagt Hiob, und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Gott greift nicht ein. Das geschieht. Und es passiert nichts. Sehen wir, wie realistisch die Bibel ist. Die beschreibt wirklich die Welt so, wie sie ist. Und auch heute noch. Das finden wir alles auch heute. Furchtbare Sklaverei wird heute getrieben, Menschenhandel in einem Umfang, der übrigens alles, was früher gemacht wurde, zahlenmäßig in den Schatten stellt. Die schlimmste Sklaverei, die gibt es heute mit Menschenhandel. und was da abgeht. Und nicht wahr? Heute hier im Westen sagt man, wir sind stolz, wir haben den Rassismus überwunden und wir haben die Sklaverei weg und so weiter. Ha. Und die Politik schaut in ganz vielem einfach weg. Und Menschen sind im Elend. Und wir müssen sagen, und Gott greift nicht ein. Und Hiob sagt, und Gott rechnet es nicht als Ungebühr an. Und dann beschreibt er Vers 13 den Gesetzlosen. Jene gehören zu den Feinden des Lichts. Der Jesus sagt in Johannes 3, nachdem er die Wiedergeburt erklärt hat, dass es Menschen gibt, die kommen nicht zum Licht und können darum nicht errettet werden. Liest du vor, Jerry, Johannes 3. Und zwar Verse 19 und 20.
Diese aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind.
Jawohl. Es gibt die, die zum Licht kommen, das ist Jesus Christus. Und es gibt solche, die das Licht hassen. Warum? Weil sie wissen, dass sie so nicht vor Gott stehen können. Ihre Werke sind vor Gott böse. Und das sagt hier Hiob von diesen Menschen, jene gehören zu den Feinden des Lichts. Sie kennen seine Wege nicht. In Apostelgeschichte 18, Vers 25 liest man von einem Apollos. Und von ihm heißt es, er war unterwiesen in den Wegen des Herrn. Das bedeutet, er verstand aus der Bibel heraus, wie Gott handelt. Seine Wege in der Mehrzahl. Gott handelt mal so, mal so. Aber das hat nichts Mutwilliges an sich. Das hat mit bestimmten Grundsätzen, die uns die Bibel zeigt, zu tun. Und Apollos war eben unterwiesen und verständig in den Wegen des Herrn. Apostelgeschichte 18, 25. Und hier sagt er, sie kennen seine Wege nicht. Sie wissen nicht, wie Gott ist und wie er handelt. Und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Alles, was mit seinem Wort und seinen Geboten zu tun hat, wollen sie nichts davon wissen. Und jetzt ein Übersetzungsproblem. In der Elberfelder steht, Vers 14, mit dem Licht steht der Mörder auf, tötet den Elenden und den Armen. Und in der Nacht ist er dem Dieb gleich. Aber es geht ja hier um die Feinde des Lichts. Und auch im Weiteren wird beschrieben, wie sie gerade im Schutz der Nacht böse Werke tun. Und darum sollte man hier dieses Laor nicht übersetzen mit dem Licht, sondern vor dem Licht. Also angesichts des Lichts, sie stehen quasi vorher auf, nämlich wo es noch dunkel ist. Also darum übersetze ich hier mit anderen, die das auch so getan haben, vor dem Licht steht der Mörder auf. Tötet den Elenden und den Armen. Und in der Nacht ist er dem Dieb gleich. Und das Auge des Ehebrechers lauert auf die Dämmerung, indem er spricht, kein Auge wird mich erblicken. Also auch da, auf Diskretion beim Ehebruch achtend, weil man genau weiß, es ist falsch. Es ist grundsätzlich falsch. Aber man macht es im Dunkeln. Kein Auge wird mich erblicken. Und er verhüllt sein Angesicht. Das ist jetzt nicht als Schutz vor einer Pandemie, sondern eben, damit man ihn nicht erkennt. Ja? Das ist für die Kriminalität etwas sehr Wichtiges, Gesichtsschutz, um nicht erkannt zu werden. Er verhüllt sein Angesicht. Man will nicht identifiziert werden. In der Finsternis bricht man in die Häuser ein. Am Tag schließen sie sich ein. Das Licht kennen sie nicht. Dann ziehen sie sich zurück. Den Tag, das Licht hassen sie. Und nachts werden sie dann wieder aktiv. Also das bestätigt alles die Übersetzung von Vers 14 am Anfang. Denn als Morgen gilt ihnen, in ihnen allen, der Todesschatten. Denn jeder von ihnen ist bekannt mit den Schrecken des Todesschattens. Ein eigenartiger Ausdruck, Todesschatten. An welchem Psalm erinnert das? Psalm 23. Und wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so führte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Da spricht David als das Schaf in der Herde des Herrn Jesus, des Messias. Und er sagt, wenn ich auch durch ganz dunkle Abschnitte im Leben gehen muss, ich weiß, du bist bei mir. Das gibt mir Trost. Und der Stecken und der Stab des Hirten, der Stecken, das ist dieser Knüppel, mit dem er feindliche Tiere totschlagen kann. Und der Stab, das ist der Stab, den der Hirte unter anderem braucht, wenn man nach Hause kommt. Beim Eingang in den Schafhof stellt er den Stab darüber und jedes Mal, wenn ein Schaf durchgeht, 1, 2, 3, 98, 99, das Hundertste fehlt. Also der Stab versichert, ich bin nie vergessen, ich bin gezählt. Und der Stecken, der Herr hat die Macht gegen meine Feinde, um mich zu schützen. Das ist eben dieses Todestal. Aber hier geht es eben um den Todesschatten, weil sie Böses tun und Menschen ins Elend bringen durch ihre Verbrechen. Aber es ist jedes Mal das gleiche Wort, Zalmavet. Und das Wort ist ganz ungewöhnlich. Das ist nämlich ein Wort, Zal, Schatten, Mavet, Tod, Todesschatten. Aber im Hebräischen ist das ganz unüblich, dass man Wörter zusammensetzen kann. Ja? Das Gegenteil von Deutsch. Da kann man Ketten eben mit Schifffahrtsgesellschaft, Präsidenten, Sohn und so weiter. Man kann einfach die Wörter aneinander knüpfen. Das geht im Hebräischen nicht, normalerweise. Und ein Wort, das immer wieder vorkommt, also immer wieder an verschiedenen Stellen im Alten Testament, jetzt hier zweimal, Psalm 23, aber noch mehr, ist eben dieses Wort Zalmavet. Also ein Wort, das uns immer ganz besonders an Psalm 23 erinnert. Und dann Vers 18, er ist schnell auf der Wasserfläche, verflucht wird ihr Grundbesitz auf der Erde. Nicht mehr schlägt er den Weg zu den Weinbergen ein. Hier vergleicht er den Gesetzlosen mit einem leichten Papyrusschiffchen auf der Wasserfläche, das sich schnell wegbewegt, dann ist er weg. Damit will Hiob sagen, die Gesetzlosen, immer wieder sehen wir das, haben einen leichten, schmerzlosen Tod. Ja, aber dann sind sie weg. Und jetzt zeigt er, und das Gericht kommt über sie. Die müssen mal sterben. Und er sagt weiter, er ist schnell auf der Wasserfläche. Verflucht wird ihr Grundbesitz auf der Erde. Und jetzt sagen, das alles hat er sich einfach so unrechtmäßig angeeignet. Nicht mehr schlägt er den Weg zu den Weinbergen ein. Ja, früher ging er zu den Weinbergen und hat da diese minderwertigen Arbeiter verachtet. Aber es kommt der Tag, wo alles fertig ist. Jetzt plötzlich zeigt Hiob, es kommt schon der Moment, wo dieses Gelingen des Gesetzlosen ein Ende hat. Und weiter sagt er, Dürre und Hitze raffen Schneewasser hinweg. Hier sehen wir ein Wadi im Nahen Osten. Ein trockenes Tal, das nur im Winter Wasser führt. Und Hiob sagt, Dürre und Hitze raffen Schneewasser weg. In keinem Buch der Bibel wird so oft über Schnee gesprochen und über Eis wie im Buch Hiob. Und er beschreibt übrigens eine Zeit, in der Jordanien noch ein ganz anderes Klima hatte als heute. Und da sagt er eben, da wird Schneewasser dann, wenn das Wetter wieder heiß wird, weggeführt und dann ist es so wie dieses Tal. Und er sagt, so ist der Gesetzlose. Wie ein Schneewasserbach in der Wüste und dann ist weg. So der Scheol, die, die gesündigt haben. Da macht er klar, also auch der natürliche Tod, der leichte Tod, ist letztlich ein Gericht. Und wirklich, weil danach kommt die Abrechnung, auf jeden Fall. Für jeden. Wir dürfen nicht nur das Leben hier sehen. In Lukas 16 haben wir diese Geschichte von diesem elenden Lazarus. Elend, weil er wirklich im Elend lebte. Und von diesem reichen, im Luxus schwelgenden Mann. Das ist eine Geschichte, kein Gleichnis. Und wenn man nur das sieht, dann wird man eigentlich irre am Leben. Aber der Jesus zeigt, und dann stirbt Lazarus und er geht ins Paradies. Und dieser gesetzlose Reiche kommt an den Ort der Qual, in den Hades, in den Scheol. So der Scheol, die, die gesündigt haben. Der Mutterleib vergisst ihn. Da ist keine Mutter mehr, die an ihn denkt. Die ist selber schon gestorben. Das Gewürm labt sich an ihm. So ist das im Grab. Man erinnert sich nicht mehr an ihn. Man denkt, wie viele Menschen, die gesetzlos gelebt haben, aber im Luxus, die sind vergessen. Niemand erinnert sich mehr an sie. Und das Unrecht wird zerbrochen wie ein Baum. Also er vergleicht den Menschen, den gesetzlosen Menschen mit einem Baum, der abgebrochen wird, umgebrochen wird. Er, der die Unfruchtbare beraubt, die nicht gebiert und der Witwe kein Gutes tut und Mächtige rafft, er dahin. Durch seine Kraft, bei Vers 22 muss ich sagen, man sollte die Fußnote der Elberfelder CSV lesen. Und das ist die korrekte Übersetzung, die bessere Übersetzung. Und er, Gott, erhält Mächtige oder Trotzige durch seine Kraft. Er, der Gottlose, steht wieder auf, wenn er auch am Leben verzweifelte. Dieser Vers bedeutet, dass Gott auch Menschen, die eigentlich böse und gottlos gelebt haben, oft geholfen hat. Und ich habe das schon erlebt. Jemand sagt mir, wieso soll ich mich bekehren? Mir geht es gut. Was? Ich habe ja auch nicht gesagt, wenn Sie sich bekehren, dann wird es Ihnen besser gehen. Es geht darum, dass man gerettet wird. Und man sollte ja gerade danken dafür, dass es einem so gut geht, obwohl man es nicht verdient hat. Und gerade das wird hier gezeigt in diesem Vers. Ehe Gott erhält Mächtige oder Trotzige durch seine Kraft. Gott macht es, dass es ihnen gut geht. Ehe der Gottlose steht wieder auf, wenn er am Leben verzweifelt. Auch durch schwere Dinge und plötzlich geht es ihm wieder gut. Brauche Gott nicht. Aber das sollte ihn gerade dazu bringen. Das ist die Güte Gottes, die ihn zur Buße leiten will. Das erwähnt Hiob in Vers 22. Und dann sagt er, ehe Gott gibt ihm Sicherheit. Und er wird gestützt, aber seine Augen sind über ihren Wegen. Gott sieht alles, was ein Mensch tut. Und er beachtet es, auch wenn er nicht sofort eingreift. Und dann sagt er, sie sind hochgestiegen, ein wenig, und sie sind nicht mehr. Jetzt kommt das Gericht. Und sie sinken hin, werden zusammengerafft, wie alle anderen, und wie der Kopf der Ähre werden sie abgeschnitten. Und wenn es nun nicht so ist, wer wird mich Lügen strafen und meine Rede zunichte machen? Also Hiob stellt es genau da, wie es richtig ist. Gottlose können gut leben und Gott greift nicht ein, während er als Gerechter leidet. Aber man muss weiterschauen. Der Tag der Abrechnung kommt. Und er sagt, wenn man jetzt etwas dagegen sagen kann, bitte, dann soll man es tun. Und wir werden nächstes Mal sehen, Bildad antwortet ihm noch 6 Verse. Und da ist die Diskussion am Ende. Dann spricht nur noch Hiob. Er kann ihm überhaupt nicht antworten. Er antwortet nur noch auf Allgemeinplätzen. Geht gar nicht richtig ein auf das, was Hiob gesagt hat. Hiob hat vieles erkannt, aber noch nicht ganz alles. Und darum ist das Buch Hiob noch nicht am Ende. Aber wir schließen für heute.